Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir haben bereits die Europawahlprogramme des Bündnis Sahra Wagenknecht, der Sozialdemokraten und der FDP analysiert. Heute wollen wir uns den Grünen widmen. Seit 2 Jahren regieren die Grünen gemeinsam mit FDP und SPD in Deutschland und lassen sich dabei noch jede soziale Verschlechterung fürs Mitregieren schmackhaft machen. Egal ob Bürgergeld, Sanktionen oder Bezahlkarte für Flüchtlinge. Die Grünen sind dabei ganz egal, wie lautstark man vorher noch das politische Gegenteil gefordert hat. Wie wir heute sehen werden, ist dieser Opportunismus auch im neuen Europawahlprogramm zu finden.
Was uns schützt, das ist der Titel des Grünen Wahlprogramms und dieser Slogan zieht sich durch den ganzen Text. In 4 Unterkapiteln betrachten die Grünen, was angeblich Wohlstand, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit schützt. Wir können schon einmal vorab sagen, vieles in diesem Programm ist schlichtweg der Common Sense einer modernen, linksliberalen Partei und alles andere als verwerflich. Die Stärkung von Arbeitnehmerrechten, bessere Löhne, mehr gesellschaftliche Liberalität, all das wird in diesem Programm gefordert. Das ist zwar löblich, wird aber von den Grünen selbst relativiert, die ihre Kompromissfähigkeit im Bund schon lange demonstrieren und im Europawahlprogramm nun auch für die EU ankündigen.
Bevor wir uns dem Wahlprogramm stellen, wollen wir den Hinweis geben, die 6. Ausgabe der Speakeasy Bar ist am vergangenen Wochenende erschienen. Dort beantworten wir eure Fragen und diskutieren sie kontrovers. Wer uns bei Patreon oder Steady folgt, kann alle Paywall-Episoden nachhören oder als Video sehen.
In 1,5 Wochen erscheint dann die neue Ausgabe von WFA Literatur. Nach Obelix und Momo warten wir erneut mit einem Publikumsliebling auf. Wir besprechen American Psycho von Bret Easton Ellis und dringen in die blutige Welt der Wall Street ein. Auch diese Episode gibt es exklusiv bei Patreon und Steady zu hören. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Das grüne Wahlprogramm strotzt nur so vor Begeisterung für das europäische Projekt. Was von Anfang an etwas naiv klingt, wenn es da etwa heißt, in einer Welt, deren Herausforderungen mitnichten an nationalen Grenzen Halt machen, kann ein starkes und geeintes Europa die Sicherheit und den Wohlstand bieten, nach denen sich so viele Menschen sehnen und als globaler Akteur Verantwortung übernehmen. Wenn wir Freiheit, Demokratie und Menschenrechte nach innen stärken, kann die Europäische Union sie auch nach außen als fairer und verantwortlicher Partner in der Weltgemeinschaft überzeugend vertreten. Wo die Durchsetzungskraft des einzelnen Nationalstaates endet, fängt die der Europäischen Union erst an.
Ja, das klingt erst einmal alles wunderbar, nur wurde die Stärkung von Menschenrechten nach innen und außen erst kürzlich durch den Koalitionspartner der Grünen, nämlich durch die FDP, torpediert. Nur dank, in Anführungszeichen, dank der deutschen Liberalen wurde das geplante europäische Lieferkettengesetz in letzter Sekunde verhindert. Dieses Gesetz hätte es Menschen ermöglicht, Unternehmen vor Gericht zu bringen, deren Produkte auf Kinder- oder Sklavenarbeit fußen und daraus wurde bekanntlich nichts.
Mit Menschenrechtsverstößen gegen Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen sollten wir besser gar nicht erst anfangen in dieser Folge, da würden wir nie fertig werden. Das hindert die Grünen aber nicht daran, die EU als Hort des Guten in der Welt zu sehen. Und wo der einzelne Nationalstaat daran scheitert, das Gute in die Welt zu bringen, schafft das vereinte Europa das ganz problemlos. Das ist bestenfalls naiv. Man unterstellt der in Wahrheit von konservativen dominierten EU lauter nette Ziele. Im schlechtesten Fall ist es auch eher so, interventionistisch zu deuten, dass wo immer man meint, man muss Einhalt gebieten oder einschreiten, da kann man dann mit den Menschenrechten, mit den Werten im Tornister losziehen.
Ja, ja, man kann es natürlich auch als Drohung lesen. Ja, also George W. Bush ist ja auch vor 20 Jahren nur für Frieden, Demokratie, Freiheit etc. ein bisschen um die Welt gezogen. Eine Zusammenfassung dieser Ziele, die man da den konservativen EU-Institutionen unterstellt, so eine Zusammenfassung, die findet man bereits im Vorwort. Da heißt es, wir wollen eine Infrastrukturunion schaffen. Aus Solaranlagen und Windparks, aus Wasserstoffnetzen und Glasfaserleitungen, aus Stromtrassen und Schienen, aber auch aus modernen Krankenhäusern und Bildungseinrichtungen. Aus Institutionen also und Standards, die Gerechtigkeit stärken und ihre Rechte schützen. Für Verbraucherschutz und faire Löhne, gegen Willkür und Ausbeutung. Eine Infrastrukturunion, die uns in Europa enger und nachhaltiger verbindet, so unseren Zusammenhalt stärkt, Innovation und Fortschritt ermöglicht. Wir wollen Europa ganz wörtlich verbinden.
Wir sehen schon, hier werden lauter wünschenswerte Ziele ausgelobt. Bessere Infrastruktur, moderne Krankenhäuser, höhere Löhne. Wer könnte da schon etwas dagegen haben? So ist es ja auch in Deutschland mit den Grünen. Die Programme sind verhältnismäßig progressiv. Nur in der realpolitischen Umsetzung bleibt davon wenig übrig. Im Bundestag war es jahrelang so, dass die Grünen gewissenhafte Oppositionspolitik gemacht haben. Die Herrschenden wurden beispielsweise in der Eurokrise kritisiert. In Ausschüssen wurde der Finger in die Wunden der Regierungsarbeit gelegt. Aber sobald man selbst an der Macht ist, ordnet man die alten Ideale den neu errungenen Positionen unter.
Dass man dazu auch in der EU bereit ist, das wird schon im Vorwort ganz explizit klargestellt. Wir können lesen: Dabei sind wir bereit, über unseren Schatten zu springen, wenn es bedeutet, dass wir dadurch gemeinsam vorankommen. Verantwortung, die ernst gemeint ist, bedeutet immer auch Kompromiss. Dabei haben wir unsere klaren Werte als Stärke und Orientierung im Rücken. Sie sind unsere Leitplanken. Eines ist dabei klar: Menschenrechte gelten uneingeschränkt und sind unverhandelbar. Gleichzeitig war europäischer Fortschritt gerade in einem Europa der Vielfalt nie die vermeintlich reine Lehre, nie dafür oder dagegen, nie schwarz oder weiß. Wer aber deshalb den Kompromiss als solchen ablehnt, dem geht es ums Recht haben, nicht darum, Lösungen zu finden. Der nimmt hin, dass das Vertrauen in die Demokratie erodiert, der nimmt in Kauf, dass die Einheit Europas leidet.
Ja. Ich finde, Politiker sollten schon der Meinung sein, Recht zu haben. Was ist es denn sonst? Jetzt kann man natürlich überlegen, ob man irgendwelche Alleingänge nur noch anstrebt und nur noch Vetos eingibt. Das ist sicherlich auch an die Adresse von Orban oder so gerichtet, was dann da formuliert ist. Aber was wir jetzt hier eigentlich so sehen,
ich glaube, der wird das auch gar nicht lesen.
Ich befürchte es auch, ja. Vor allen Dingen, dass hier einfach nochmal gesagt wird, ja, dass es mit Kompromissen zu tun hat. Also das ist ja völlig klar. Also alle Programme, die wir hier vorstellen, werden ja nie so in Reinform umgesetzt, weil es immer nur Koalitionen geben kann und man ja zusätzlich sagen muss, es ist ja das Programm der deutschen Grünen in Europa, das wir hier vorstellen. Es gibt ja noch andere grüne Parteien oder zu dieser grünen Fraktion gehörenden Parteien und die haben auch wieder eigene Programme. Dass das alles auf Kompromisse hinausläuft, sollte ja jedem klar sein.
Und das muss man ja auch nicht herausstellen. Also das ist, wie du sagst, eben völlig klar, dass das immer auf Kompromisse hinausläuft. Was das hier ja eigentlich eher bedeutet oder wie sich das für mich liest, ist eigentlich ein, ihr dürft alles mit uns machen. Ja, also wir machen alles mit dir.
Ja, ja, so wie man niemals in Verhandlungen gehen sollte.
Genau.
Ja, also ich hätte gerne höheren Lohn, aber ich akzeptiere auch, wenn Sie den nicht zahlen können. Ja, gut, was wird der Chef wohl sagen? Tja, ich kann ihn leider nicht zahlen, aber es ist ja schön, dass Sie das akzeptieren. Also es ist sehr eigenartig und man sieht es ja dann auch bei der grünen Realpolitik in Deutschland, wenn man höhere Löhne oder die gute Behandlung von Flüchtlingen nur für wünschenswert hält, dann aber für den Kompromiss, den heiligen Kompromiss, das alles über Bord wirft, dann kann man es ja auch gleich lassen, das immer so als wünschenswert auszuloben. Dann kann man auch einfach sagen, wir richten uns nach dem, was gewollt ist gerade oder nach den Mehrheiten. Ähnlich dämlich lesen sich dann auch folgende Sätze im Vorwort: Was bei all dem zählt, ist nicht, wer gewinnt oder Recht behält. Erfolg hat keine politische Farbe. Erfolgreich ist, was das Leben der Menschen in Deutschland und Europa lebenswerter macht, was uns gemeinsam stärker macht, was unsere Gesellschaft zusammenhält, was auch sie schützt. Tja, da fragt man sich schon, naja, also Erfolg hat keine politische Frage. Also ist das jetzt so, dass wir überwinden jetzt nicht nur das Rechts-Links-Denken, wir überwinden jetzt einfach so alles. Also man,
ja, alles, was zählt?
Was zählt, ist der Mensch.
Ne? Was zählt, ist nicht, wer gewinnt oder Recht behält, steht hier wirklich. Ich meine, was für ein irrsinniger Satz. Also ich meine, das muss man ja auch dann den Liberalen und Konservativen wirklich zugute halten. Die wissen, dass es darum geht, wer gewinnt. Ja, es geht darum, wer gewinnt.
Und ja, deswegen gewinnen die ja auch.
Genau.
Also deswegen gewinnt ja ein Christian Lindner laufend, weil man denkt ja immer so, wie kann das sein? Naja, dann reden die da wahrscheinlich alle was vom Kompromiss. Christian Lindner hört sich den ganzen Stuss an und dann am Ende zieht er durch und macht es so, wie er will. Eigentlich eine respektable Leistung.
Politisch, oder? Ist das schon irgendwo respektabel, weil man halt, ja, da einfach dann diese Absolutheit hat. Also man kann ja nicht sagen, ja, wichtig ist gar nicht, wer hier gewinnt. Hauptsache die Leute, denen wird gut, also die werden gut regiert und dann geht's denen gut. Also da muss man einfach sagen, jeder Konservative weiß, nein, es geht darum, dass ich gewählt werde, ich will den politischen Erfolg. Dann mache ich das Leben der Leute auch eher noch schlechter, ja, mach sie mir nutzbar, unterwerf sie mir. Das ist, wie die Konservativen handeln. Das kann man widerwärtig finden, tun wir ja, aber das ist, wie politischer Betrieb funktioniert. Also man kann nicht einfach da so reingehen und sagen, ach, ist doch eigentlich egal, wer hier gewinnt. Nee, ist nicht egal.
Ja, es macht den Unterschied. Also wenn die FDP sich mit allem durchsetzt, dann sieht das für die meisten Leute im Land nicht besonders gut aus. Und da kann man nicht sagen, es geht hier nicht darum, wer gewinnt. Doch, genau darum geht's.
Ja, und ich würde sagen, du hast ja Lindner jetzt schon so ins Spiel gebracht. Von Lindner lernen heißt siegen lernen. Also Lindner, das dürfen wir nicht vergessen. Der hat ja damals die Jamaika-Verhandlungen gesprengt mit den Worten, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und wir haben wenig Sympathie für den Mann. Das haben wir oft genug zum Ausdruck gebracht. Wenig Sympathie ist noch rechtssicher formuliert im Verhältnis zu dem, was ich gerne alles sagen würde. Und man muss ihm trotzdem zugutehalten. Er hat das antagonistische Prinzip der Politik verstanden. Ja, also er hat sich klar gemacht, er kann nur Profit aus Koalitionen ziehen, die ihn stärken. Und bei der Ampel hatte er offenkundig deutlich mehr als vorher bei Jamaika den Eindruck, seine ekelhafte Vision für Deutschland und Europa durchsetzen zu können. Und deshalb ist er dann auch die Koalition eingegangen. Und wenn man schon im Vorhinein klarstellt, dass man zu jedem Kompromiss bereit ist oder zu fast jedem Kompromiss, es wird ja so abgemildert mit Menschenrechte sind uns heilig, konnten wir jetzt ja auch in kürzester Vergangenheit sehen, wie wenig ernst man das meint. Aber wenn man eigentlich schon sagt, ihr könnt fast alles mit uns machen, geht es einem offenkundig nicht darum, die eigene Vision einer besseren Welt durchzusetzen, sondern darum, dass man gewählt wird, ja, weil man dann in der Öffentlichkeit als koalitionsfähig, kompromissfähig gilt. Und es geht einem ums Mitregieren, um jeden Preis, auch um den Preis der eigenen Überzeugung.
Springen wir zum Ökonomischen. Die Grünen loben den europäischen New Deal. Auch wollen sie bis 2050 ein klimaneutrales Europa. Das heißt da, vor allem geht es nun darum, dort voranzugehen, wo die Stärke der nächsten Jahre und Jahrzehnte entsteht. Auch und gerade um die Wirtschaft in Einklang mit den planetaren Grenzen zu bringen. Dafür haben wir einen Plan. Die klimaneutrale Modernisierung unserer Wirtschaft und Infrastruktur. Sie ist für uns kein Selbstzweck, sondern auch der Schlüssel zu Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand, zu Lebensqualität, zu guten Arbeitsplätzen und fairen Löhnen, zur Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und damit zu einer stabilen Grundlage für mehr soziale Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der ganzen EU.
Das ist sehr bemerkenswert. Die Partei, die einst als radikale Ökopartei antrat, gibt mittlerweile nur allzu gern zu, dass der Klimaschutz kein Selbstzweck ist, sondern nur dann stattfindet, wenn er sich in einen Wettbewerbsvorteil ummünzen lässt. Das ganze Programm strotzt nur so vor Wettbewerbsrhetorik, ganz besonders gegen China. Also mehr als 40 Mal wird China in diesem Programm erwähnt. Das ganze Programm, ja, also damit 40 Mal so oft wie die EZB, muss man wirklich sagen, aber da kommen wir später noch zu. Das ganze Programm strotzt nur so vor Wettbewerbsrhetorik. Und wir hatten ja vor 2 Wochen den Kopf geschüttelt, weil die SPD China mit den völlig widersprüchlichen Namen Partner, Wettbewerber und Systemrivale versehen hat. Und die Grünen schlagen in exakt dieselbe Kerbe. Sie schreiben fast wortwörtlich dasselbe. Sie schreiben, für uns ist China Partner, wirtschaftlicher Wettbewerber und systemischer Rivale. So, und diesen Rivalen, den man da ausgemacht hat, will man ökonomisch wie militärisch klein halten. Denn Wirtschaftspolitik ist heute auch Sicherheitspolitik, können wir da lesen.
Man kann das als opportunistisch bezeichnen, dass die Grünen Klimaschutz nur dann für durchsetzbar halten, wenn er sich in einen Wettbewerbsvorteil ummünzen lässt. Aber vielleicht ist ja sogar etwas dran. Vielleicht haben wir hier mal die Realpolitik. Vielleicht wissen wir hier mal etwas doch vom Antagonismus, der da vorweg geleugnet wurde. Die Staaten müssen sich nämlich in der kapitalistischen Konkurrenz beweisen, wo die Rücksicht auf die Umwelt eigentlich eher ein Nachteil ist. Gleichzeitig lässt sich aber die grüne Wende zum Wettbewerbsvorteil machen, wenn Europa dann nicht mehr von energie- und rohstoffreichen Staaten abhängig ist. Das erlaubt es den europäischen Staaten künftig selbst mehr Rücksichtslosigkeit dann walten zu lassen. Wir wollen das nun sicherlich nicht gutheißen, dass man in dieser Weise denkt und da so eine geopolitische Macht gleich im Auge hat, die sich daraus ergibt. Aber selbstverständlich hat diese Ansicht etwas von einem gewissen Realismus.
Ich glaube, da kann man auch so gut den Unterschied mal ausmachen zwischen den deutschen Konservativen, die ja immer sagen, Hilfe, die Grünen machen Deutschland kaputt mit ihrem CO2-Klimawahn, was auch immer, und zwischen dem, was die Grünen für Deutschland vorhaben. Weil eigentlich sind die sich im Ziel beide sehr einig. Sie wollen ein starkes Deutschland und vor allem ein starkes Deutschland als Herz eines starken Europa gegen den Rest der Welt. Also diese antagonistische Haltung gegen den Rest der Welt, ganz besonders gegen China, da ist man sich total einig. Uneinig ist man nur bei dem Weg dorthin. Und die Konservativen sagen halt, naja, Scheiß aus Klima, wir wollen doch die schmutzigen Energien beibehalten, weil man die lange so billig einkaufen konnte. Und lass uns doch, anstatt das Klima zu retten, lieber die deutsche Industrie noch mehr auf Vordermann bringen. Und die Grünen sagen halt, naja, umgekehrt, das mag jetzt vielleicht für diese Transition, für diese Übergangszeit, mag das jetzt teurer sein, zu grünen Energien überzugehen. Aber dann ist man ja unabhängig gegen den Rest der Welt und kann sich umso rücksichtsloser verhalten. Und das sind einfach die sehr unterschiedlichen Perspektiven, was ist besser für Deutschland, aber im Ziel, das am Ende des Weges steht, sind sich eigentlich beide einig. Man konnte diesen Weg der Grünen schon seit Jahren ja auch nachvollziehen. Ja, 2019 sprach Baerbock beim Bundesverband der deutschen Industrie, also beim BDI, und hat da viel Applaus bekommen. So hatte sie europäische Regelungen beim Klimaschutz gefordert, um europäischen Firmen Wettbewerbsvorteile bieten zu können. Und zwar die Idee war, chinesische Firmen, die diesen Standards dann nicht nachkommen und dann mit Dumpingpreisen locken würden, die sollten mit einer Strafsteuer belegt werden, um die eigene Vormachtstellung zu sichern. Und Baerbock sagte damals, ich will als Politikerin nicht mit neuen Grenzwerten drohen. Ich glaube, dass die Zeit drängt, also können wir uns nicht noch 48 Kommissionen und Stuhlkreise leisten. So. Da hat also dieser Pragmatismus spätestens sehr klar Gestalt angenommen und vor allem auch gegenüber China Gestalt angenommen. Wir können jetzt festhalten, die Grünen akzeptieren schon mal von vornherein, dass man einige Kröten wird schlucken müssen, um mitregieren zu dürfen. Auch akzeptieren sie die grundsätzlichen Spielregeln, dass sich die eigenen Ziele nur politisch durchsetzen lassen, wenn sie als wettbewerbsförderlich in der Welt gelten können. Dabei versuchen die Grünen jedoch auch das soziale Gewissen der eigenen Wählerschaft zu befrieden. Wettbewerbsfähigkeit soll durch Klimaschutz und Innovation entstehen. Die andere Stellschraube für Wettbewerbsfähigkeit, nämlich niedrige Löhne, will man unangetastet lassen. Die Anti-China-Politik soll also mit sozialen Fortschritten einhergehen. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen das Widersprüchliche beim grünen Publikum, würde ich sagen. Das grüne Publikum ist das einzige in Deutschland, das mehrheitlich für die Taurus-Lieferung ist. Gleichzeitig ja aber bei den sozialen Fragen sicherlich auch wahnsinnig progressiv. Das heißt, man hat diese beiden schwer vereinbaren Seiten, die man da irgendwie beglücken will.
Gelobt wird auch die EU-Mindestlohnrichtlinie, die als konkreter Erfolg des sozialen Europas gefeiert wird. Da heißt es, sie schützt Wert und Würde von Arbeit und sie trägt dazu bei, dass viele Millionen Beschäftigte in Europa künftig ein höheres Einkommen haben werden, wie die Bundesregierung auch auf unsere Initiative mit der deutlichen Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns vorgemacht hat. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, angemessene Mindestlöhne nach klaren Kriterien festzulegen und das Ergreifen wirksamer Maßnahmen nachzuweisen. Und man fragt sich so, wo haben wir deutliche Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns erlebt? Der Mindestlohn wurde um 41 Cent angehoben. Die Mindestlohnkommission ist sich völlig uneins gewesen. Es gab eine große Streitigkeit, die auch noch in die Öffentlichkeit getragen wurde. Wir haben damals eine Folge dazu gemacht. Völlig klar ist, wenn man nicht in Altersarmut abrutschen will und wenn die Inflation abgefedert werden sollte, dann müsste eigentlich der Mindestlohn jetzt bei 14 Euro liegen. Also diese deutliche Erhöhung hat ja definitiv nicht stattgefunden.
Ja gut, und es gab vor zwei Jahren halt eine stärkere Erhöhung, ne? Also zum Beginn der Ampelkoalition quasi.
Ja, da hat man dann aber ja, da hat man ja so lange
Verfahren einmal die Erhöhung gemacht, aber zuletzt gab es die nicht mehr, klar.
Ja, und da hat man aber auch so lange gewartet, bis man, also man hat die Erhöhung direkt beschlossen, aber hat die ja dann erst im Oktober oder so ausgezahlt, also 10 Monate später. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass die Leute, die dann die Erhöhung bekamen, schon die ganze Zeit unter der Inflation litten litten und dann haben sie am Ende nicht mehr gehabt als im Jahr zuvor. Ja, also da die nominal sind die Löhne gestiegen, da aber real überhaupt nicht. Und diese Richtlinie ist auch so eine Sache. Also erstmal ist es wichtig, dass es die gibt. Und die setzt ja auch eigentlich Deutschland, zumindest unter einem psychologischen, moralischen Druck, jetzt den Mindestlohn zu erhöhen. Denn nach der EU-Mindestlohnrichtlinie müsste man jetzt auch bei 14 Euro liegen. Die Bundesrepublik hält sich aber selbst nicht an dieser Richtlinie gerade, obwohl die Grünen ja in der Regierung sind. Und das liegt daran, dass sie dann doch diese Richtlinie nicht einen solch bindenden Charakter hat, dass die Länder sich sofort danach richten müssen. Also da im Programm von einem konkreten Erfolg zu sprechen, das ist doch ein wenig übertrieben.
Ja, die Durchsetzung der Richtlinie muss eben, wie du gesagt hast, auf nationaler Ebene erfolgen. Oder halt auch nicht. Und dass die Mindestlöhne nicht weiter steigen, haben die Grünen selbst mit zu verantworten. Aber gut, die Grünen wollen anderweitig die Wirtschaft stärken, um dann wiederum für bessere Löhne zu sorgen. Im Programm heißt es, Voraussetzung hierfür ist eine aktive europäische Wirtschafts- und Industriepolitik, die Innovation ermöglicht und nachhaltige Infrastruktur baut, die den Mut zu gezielten strategischen Investitionen aufbringt, die uns unabhängig macht von den Autokratien dieser Welt und unser aller Leben damit krisenfest und bezahlbar. Und weiter, dafür wollen wir relevante Teile der bisher nationalen Industriepolitiken auf die europäische Ebene verlagern, die dafür finanziell sehr viel besser ausgestattet und in die Lage versetzt wird, schnell und wirksam zu handeln.
Ja, was heißt denn das dann? Wird dann auf europäischer Ebene beschlossen, jetzt bauen wir da und dort Chipfabriken oder was auch immer. Und dann braucht man ja richtig viel Geld und darüber wüsste man gern mal mehr. Das Programm ist über 100 Seiten lang, aber bei den doch entscheidenden Themen hält man sich sehr bedeckt, macht nur Andeutungen. Was heißt denn finanziell sehr viel besser ausgestattet? Wie viel Milliarden oder Billionen müssen es denn sein? Wie wäre es mit ein paar Zahlen, Hinweise zur Finanzierung? Zwar loben die Grünen die gemeinsamen europäischen Anleihen, die im ersten Jahr der Corona-Krise aufgenommen wurden. Ein mutiges Plädoyer für eine moderne Geldpolitik finden wir im Programm dennoch nicht. Die EZB findet überhaupt nur ein einziges Mal Erwähnung, nämlich da, wo es um den digitalen Euro geht, dessen Einführung gelobt wird. Ansonsten ist diese zentrale EU-Institution, die ja auch bei der Bewältigung der Corona-Krise essentiell war, den Grünen keine einzige Erwähnung wert. Zwar wird festgehalten, dass die Geldschöpfungsgewinne des Eurosystems, also der EZB und der nationalen Zentralbanken, zu 75% dem EU-Haushalt zugutekommen sollen. Die MMT aber ist hier nicht einmal mit der Lupe zu finden. Und da wir eben schon sagten, dass wir es mit einem Wahlprogramm zu tun haben, das nur so ein Vorschlag ist, wo man mal eine Vision ausbreitet, aber wo vollkommen klar ist, das wird nicht eins zu eins umgesetzt, weil da ganz viele andere noch reinkommen. Dann könnte man aber genau das einmal so nutzen und sagen, wie sollte man denn eigentlich jetzt eine gemeinschaftliche EU-Verschuldung machen? Welche Aufgabe sollte die EZB übernehmen? Geht es wirklich immer nur um dieses Inflationsziel oder müsste man dieses Mandat erweitern, verengen? Was könnte man vielleicht an die Nationalstaaten zurückführen, was nicht? Da könnte man ja mal ein, ich sag's mal, progressives Konzept erarbeiten, was möglich wäre. Und auch, wie man zum Beispiel einen Investitionsfonds macht, wenn man diese Industriepolitik will. Aber einfach nur zu sagen, ja, wir wollen die, warum buchstabiert man das nicht mehr aus? Das wäre doch wirklich dann nochmal ein Debattenbeitrag, so ein Programm. Denn diese schönen Worte, für wen werden die eigentlich aufgeschrieben?
Ja, es ist wirklich unglaublich, wenn man sich das durchliest. Also man kann ja auch mit Steuerung F, weil also ich habe das gelesen und war schon erstaunt. Dann habe ich es nochmal durchsucht nach Zentralbank, EZB und so, weil ich dachte, vielleicht habe ich es irgendwie übersehen. Aber nein, die EZB kommt wirklich nur dieses eine Mal vor, wo es irgendwie um den digitalen Euro geht, wo bis heute keiner weiß, wozu brauchst du den eigentlich? Was soll davon eigentlich so der große Mehrwert für die Konsumenten sein? Und stattdessen ist es dann aber so, dass bei diesen wirklich interessanten Fragen, nämlich was hat diese zentrale Institution eigentlich in der EU in Zukunft für eine Bedeutung? Das wird vollkommen ignoriert. Ja, obwohl man ja sagen müsste, es ist ja möglich, auch die Rolle der EZB zu ändern. Klar, das ist extrem unrealistisch. Aber wie du gesagt hast, ist ja völlig wurscht. Jeder schreibt ins Wahlprogramm, was er gerne hätte, egal ob es realistisch ist oder nicht. Ich meine, die AfD schreibt ja auch in ihr Wahlprogramm, wir wollen wieder zur Golddeckung zurück und nationale Währungen und so. Also das ist, deshalb würde ich einfach mal sagen, da kann man ja auch sagen, auch wenn es unrealistisch ist, wir wollen die EU-Verträge ändern, wir wollen das Ziel der EZB ändern. Es ist nicht mehr nur Inflationsbekämpfung und Preisstabilität, sondern es ist möglich, dass die Unabhängigkeit der EZB ein bisschen geschliffen wird und dass mehr mit den sag ich mal, nationalen Finanzministerien Hand in Hand gegangen wird oder vielleicht, sagen wir mal, auf europäischer Ebene zumindest. Man sagt, die EZB geht mit der EU Hand in Hand bei den Finanzierungsfragen. Es wäre ja alles möglich, findet nicht statt. Andererseits gibt man sich unorthodox beim Thema Schulden, wenn man schreibt, die seit einem Jahrzehnt geltenden Regeln sind zu restriktiv formuliert und haben in der Summe notwendige Investitionen in vielen EU-Mitgliedstaaten verhindert, während sie gleichzeitig für die EU, für die Europäische Kommission nicht mehr sinnvoll und nachvollziehbar anwendbar waren. Und auch an dieser Stelle wird nicht genauer ausgeführt, wie die Schuldenregeln nun reformiert werden sollen. Sollen die willkürlichen Grenzen etwa ganz abgeschafft werden oder sollte man neue, einfach höhere Grenzen setzen, wie es die ESM schon vor langer Zeit gefordert hat und so das Problem so lange in die Zukunft verschieben, bis man wieder neue, höhere Grenzen setzt, ist ja auch eine Möglichkeit. Über all das geben die Grünen keinen Aufschluss. Was man durchaus anerkennen kann, ist aber, dass sie darauf hinweisen, dass es nicht nur Schuldenregeln gibt, sondern auch Vorgaben zu Leistungsbilanzungleichgewichten, die immer wieder, von Deutschland vor allem, ignoriert werden. Und auch wollen sie Unterbietungswettbewerbe bei Löhnen, Steuern und sozialen Sicherungssystemen innerhalb der EU unterbieten.
Ebenso soll der Klimawandel sozial abgefedert werden. Der Emissionshandel soll nicht nur die CO2-intensive Produktion teurer und damit attraktiver machen, auch sollen die Einnahmen aus dem Emissionshandel für ein Klimageld genutzt werden. Da heißt es, der neue europäische Emissionshandel für Gebäude und Wärme wird Mehreinnahmen bringen. Wir wollen deshalb, dass die Mitgliedstaaten mit diesen Einnahmen, wie etwa schon in Österreich mit dem Klimabonus, ein Klimageld pro Kopf auszahlen. Wir werden evaluieren, wie dieses dauerhaft sozial gerecht ausgestaltet werden kann. Das ist schön, bloß hat gerade die Ampel das deutsche Klimageld selbst zu Grabe getragen, obwohl es im Koalitionsvertrag verankert war. Also da haben sich die Grünen um ein zentrales Wahlversprechen, um Klimaschutz und Soziales zu verbinden, bringen lassen, obwohl es schon so gut wie beschlossen war. Wie glaubwürdig diese Passagen dann im EU-Programm sind, darf eingezweifelt werden, beziehungsweise ist das jetzt hier der krampfhafte Versuch, dass man hofft, wenn man irgendwas, eine Richtlinie oder wie auch immer, in Brüssel auf den Weg bringt, die sagt, überall muss es einen Klimabonus geben, wie in Österreich nach diesem Modell, dann muss irgendwann die Bundesregierung, ob die FDP will oder nicht, plötzlich einen Klimabonus einführen. Also das ist sehr merkwürdig. Also man versucht hier, glaube ich, ein bisschen, was man im Bund nicht geschafft hat, jetzt auf der europäischen Ebene nochmal zu spielen. Aber da würde ich sagen, ist es erstmal noch aussichtsloser. Und ich halte es auch nicht für besonders schlüssig, dass man in der EU darüber befinden kann, wie Geld ausgezahlt wird an die Bürger durch den Emissionshandel. Zwar ist der dann gemeinschaftlich europäisch organisiert, aber das scheint doch auch ja sehr vage zu sein, was man hier vorhat.
Ja, man bekommt irgendwie den Eindruck bei der Lektüre, man hat zwar in Wahrheit so ein Programm für das sogenannte Realo-Lager geschrieben, also gerade mit dem außenpolitischen Impetus, dass man da stärker in der Welt sein will, europäisch, aber man hat gleichzeitig auch das sogenannte Fundi-Lager glücklich machen wollen. Zwar nicht politisch, aber zumindest rhetorisch. Beispielsweise schreiben die Grünen, in vielen EU-Ländern arbeiten Millionen Frauen oft unfreiwillig in Teilzeit oder gar nicht. Wir brauchen auf EU-Ebene eine feministische Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Zeitpolitik, die soziale Infrastruktur für die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und demokratischer Teilhabe mitdenkt. Das ist natürlich völlig richtig. Schon oft haben wir in diesem Podcast darüber gesprochen, wie ungleich die Arbeiten zwischen den Geschlechtern verteilt sind und wie die staatlichen Institutionen von der Kinderbetreuung bis hin zum Steuersystem Frauen daran hindern, sich im, wohlgemerkt, kapitalistischen Rahmen vom Mann zu emanzipieren. Hier wird das Ganze aber nur wie so ein Lippenbekenntnis runtergeleiert. Feminismus ist einfach nur so als abzuhakende Floskel gemeint.
Ja, noch krasser wird es mit den Schlagwörtern, wenn es um den Systemrivalen China geht. Wir lesen, Chinas Entwicklungsinitiativen haben oft zum Ziel, einseitige Abhängigkeiten zu schaffen. Russland hat in seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine gezeigt, dass es bereit ist, Hunger als Waffe einzusetzen. Wir wollen, dass die EU aktiv den Wettbewerb um die Partnerschaft mit dem globalen Süden aufnimmt und den begonnenen Weg eines koordinierten Vorgehens mit den Mitgliedstaaten beim Aufbau von fairen Partnerschaften intensiviert. Wir engagieren uns für partnerorientierte, feministische, dekoloniale und nachhaltige Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit, die systemische Ungerechtigkeiten wirkungsorientiert abbauen. Hier hat man wirklich alle Buzzwords beisammen. Ja, also das ist schönstes NGO-Sprech, was wir hier erleben können. Bestimmt alles gut gemeint. Dass EU-Staaten in Wahrheit genauso dazu bereit sind, Hunger als Waffe einzusetzen, einseitige Abhängigkeiten zu schaffen, das bleibt dann unter den wohlklingenden Worten verborgen. Und ich würde eher mal sagen, dass, und das haben wir ja bei der SPD gleichermaßen gesehen, dieses bisschen Werben um den globalen Süden. Also ich glaube, man müsste dem globalen Süden wirklich mal ein richtiges Angebot machen. Also wenn man eines sehen kann, ja doch, dass sich der globale Süden in den letzten 5 Jahren so stark von Europa losgelöst hat, allein schon in der Betrachtung der Weltlage in verschiedensten Ausrichtungen, dass man die, glaube ich, jetzt nicht mit so paar schönen Worten wieder einfängt. Also da würde man wirklich mal ein ganz neues Konzept brauchen, und ich befürchte, dieses Konzept wäre eines, das rein wirtschaftlich Interesse geleitet sein könnte. Alles darüber hinaus, glaube ich, kommt man da einfach nicht mehr weiter. Die werden da sich sofort verschließen und auf dem Absatz umdrehen.
Ja, verständlicherweise. Ich meine, auch wenn ich hier wirklich sowas lese wie dass wie böse Russland, das sieht man daran, dass sie den Hunger als Waffe einsetzen wollen. Da denkt man, da lacht man ja wirklich nur auf und denkt so, wer würde sowas denn sonst noch wagen? Oder einseitige Abhängigkeiten schaffen. Also ist doch das, was jeder Staat versucht, dass er im Handel mit anderen Staaten oder auch in den sonstigen militärischen Beziehungen, dass er sich selbst schadlos hält und, ich sag mal, alle Schwierigkeiten der Beziehung dem anderen Staat aufbürdet. Das ist doch immer das, was alle Staaten im Handel miteinander tun. Also das ist doch einfach total albern, wie das hier geschrieben wird. Es ist auch dann besonders verlogen, wenn die Grünen dann auch Sachen schreiben wie: europäische Waffen dürfen nicht weiter in die Hände von Regimen gelangen, die Menschenrechte systematisch verletzen oder diese für Verbrechen der Aggression nutzen. Wir setzen uns für ein Exportverbot für Überwachungstechnologien an repressive Regime und für ein weitgehendes Exportverbot für Kleinwaffen an Drittstaaten ein. Ja, wir haben ja schon oft genug die Rede von Baerbock zitiert aus dem vergangenen Jahr, dass man nun leider Gottes Waffen nach Saudi-Arabien liefern muss, um Geld für die Kindergrundsicherung zu haben. Baerbock, Habeck, Paus und Co. wollen die Wähler glauben machen: wenn die Grünen nur lange genug regieren, dann wird es ganz bald vorbei sein mit solchen Geschäften. Und umgekehrt gilt natürlich auch: wenn die Grünen nicht mitregieren würden, dann wäre es natürlich viel, viel schlimmer bestellt um Deutschland, Europa und die Welt.
Ja, ich finde, man sollte dann einfach sich solche Sätze schenken. Also einfach sagen, ach, dieses Mal schreiben wir mal nichts über Waffenexport in unser Programm.
Nein, aber das kann man ja nicht machen, weil man ja dieses Publikum hat, dem das wichtig ist und dem man dann quasi noch so diese Suggestion vermitteln muss: es ist nicht alles ideal, was wir machen, aber ohne uns wäre es noch 10-mal schlimmer.
Das Problem ist ja nicht nur das Programm, sondern dass eben diese Durchsetzung der geforderten sozialen Verbesserungen unglaubwürdig ist, da, wenn man sich die aktuelle Regierungspraxis ansieht. Wir können noch mal schauen, was die Partei sonst noch will. Beispielsweise eine europaweite Arbeitslosenversicherung für Krisenzeiten, das ist sicherlich etwas Vernünftiges. Mit der Einführung einer Arbeitslosenrückversicherung, heißt es da, nach Vorbild des EU-Kurzarbeitergeldes SURE, schaffen wir ein zusätzliches Auffangnetz in Krisenzeiten, damit die Mitgliedstaaten Jobs sicher schützen können. Das dient natürlich nicht nur den Beschäftigten, sondern auch den Unternehmen, die dank des Kurzarbeitergeldes nach überstandener Flaute wieder normal ihren Betrieb fortsetzen können. Dennoch ist es sehr wünschenswert, wenn es eine europaweite Absicherung für Arbeitnehmer gibt.
Ja, und auch beim Thema Migration gibt man sich progressiv. Obwohl das mit dem eigenen Abstimmungsverhalten wenig zu tun hat, setzt man sich zumindest rhetorisch für eine bessere Behandlung von Flüchtlingen ein. Auch will man für mehr Freizügigkeit bei der Migration streiten. Da heißt es, bei der Anwerbung aus Drittstaaten sollte die EU-Blue-Card-Initiative auf nicht-akademische Berufe ausgeweitet werden, sofern ein konkretes Jobangebot zu marktüblichen Konditionen vorliegt. Das ist für Deutschland und Europa sinnvoll, wenngleich die Grünen auch die Kehrseite in den Blick nehmen. Da wird immer wieder gefordert, auch die Herausforderungen für die Herkunftsregionen mitzudenken. Unser Ziel ist deswegen, dass die EU verstärkt in eine partnerschaftliche Ausbildung von Fachkräften investiert, zum Vorteil des Arbeitsmarkts im Herkunftsland wie auch in Europa. Wo man sich aber auch fragen kann, was soll das eigentlich heißen? Wir hatten ja beim BSW schon darüber gesprochen, bei Wagenknecht gibt es immer diese Tendenz zu sagen, man will eigentlich keine Migration, einfach nur deshalb, weil man ja will, dass die Leute dort bleiben können, wo sie eigentlich leben.
Und damit da hat man immer das Land aufbauen.
Genau, die sollen wieder das Land aufbauen. Und man hat immer den Eindruck, so, das sagen die eigentlich nur, um die Leute fernzuhalten, aber werden natürlich nie selbst dabei helfen. Und hier hat man auch so ein bisschen den Eindruck, dass man so ganz konkret in den Raum stellt, weil man weiß, ja, da könnte es diesen Vorwurf geben, dass man so einen Braindrain verursacht. Um dem entgegenzuwirken, sagt man dann, ja, aber man wird da auch gucken, dass man die Länder ein bisschen kompensiert oder so, wo man sich so denkt, ja, dann sagt doch wie.
Ja, über dieses Thema Brain Drain können wir nochmal gesondert vielleicht in der Folge sprechen, wie das eigentlich einzuordnen ist. Jedenfalls müsste man dann auch mal was konkret sagen. Also das würde ja, man kann die Leute ja nicht herholen und dann sagen, aber nur für ein paar Jahre und dann geht ihr zurück und baut dann euer Land auf, weil die Leute hier dauerhaft gebraucht werden. Man kann nicht Leute hin und her exportieren, wie man das so gerade möchte. Was man also machen könnte, wäre, dass man den Ländern, aus denen die Fachkräfte kommen, Geld dafür zahlt, dass sie gekommen sind. Denn die haben ja dort auch die erstmal ausgebildet und haben dann letztendlich nichts davon. Das müsste aber dann in einen konkreten Vorschlag münden, der jetzt im Programm so nicht zu finden ist. Im Gegensatz zur FDP fordern die Grünen auch eine EU-Taxonomie, die nicht nur ökologische, sondern ebenso soziale Standards beinhaltet. Also das war etwas, was wir auch bei der SPD gesehen haben. Auch ein stärkerer Einsatz gegen Steuerhinterziehung, die Erfassung von Kryptoassets, die Schaffung eines Europataktes im Bahnverkehr oder das Recht auf Reparatur werden gefordert. Sowohl im Ton als auch inhaltlich lassen sich da große Überschneidungen mit der SPD feststellen.
Das Programm besteht also zu großen Teilen aus linken bzw. linksliberalen Forderungen im besten Sinne. Wie es dann aber vor der politischen Realität der EU bestehen wird, in der insgesamt noch einmal rechter gewählt wird als in Deutschland ohnehin schon, werden wir nach der Wahl sehen können.
Zum Abschluss wollen wir noch auf eine gemeinsame Veranstaltung hinweisen. Am 5. April sind wir mit dem Comedian Jean-Philipp Kindler in Mannheim. Dort werden wir über die politische Gegenwart sprechen und hoffentlich auch lachen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!